Episode 219 von Win Today Hockey O'Clock. Marcel Witting und Stefan Klassik. Stürmer Tiwak Innsbruck, die Haie.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Es hat viel zu lange gedauert hier bei Winter Day Hockey O'Clock, bis es endlich wieder in den Eishockey-Westen gegangen ist. Und dieses Mal gibt es sogar gleich zwei Protagonisten aus dem Eishockey-Westen und das aus gutem Grund. Ein Tiroler, der nach Klagenfurt ausgezogen ist, um in die Heimat dann auch wieder zurückzukehren. Ein Klagenfurter, der aus Klagenfurt ausgezogen ist, um in Tirol den nächsten Schritt zu machen. Ein Youngster, ein Veteran vor dem Herrn, eine hochspannende Konstellation. Es freut mich sehr, dass wir ein klein wenig heute auch Haie Talk betreiben dürfen hier bei Winter Day Hockey O'Clock. Es ist einerseits Marcel Witting. Marcel, schön, dass du ein klein wenig Zeit nimmst.
Martin, danke vielmals.
Und es ist andererseits Stefan Klassik und auch bei dir, Stefan. Danke, dass du an einem mutmaßlich freien Tag bzw. Non-Spieltag auch die Zeit nimmst, um ein klein wenig über Hockey zu plaudern.
Danke für die Einladung, Martin.
Marcel, wir beginnen vielleicht mal bei dir. Derjenige, der in Tirol das Eishockeyspielen gelernt hat, Hockey Hub Hall in Tirol, ausgezogen ist, um sich den Feinschliff zu holen und auch zurückgekehrt ist. Und du hast diese Sportreporter-Frage extrem, deswegen versuche ich sie so oft wie möglich auch zu vermeiden. Aber dieses Wie geht's dir möchte ich erweitern mit einem Wie geht's dir in der neuen alten Heimat?
Ja, gut. Es ist schön, nach sehr langer Zeit wieder mal in Innsbruck den Hauptwohnsitz zu haben. Die Berge habe ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir persönlich sehr gut.
Möchte gleich nachladen. Wie geht's einem nach diesem Wochenende im Wissen, dass der Saisonstart sicherlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das dann im Trainingcamp und mit all dem drumherum auch erhofft? Aber nach dem Wochenende, nach der Partie gegen Graz?
Ja, sehr gut. Es war wirklich Balsam für die Seele. Wir haben, wie du schon gesagt hast, einen schwierigen bis unzufriedenen Saisonstart hingelegt. Aber wir haben gewusst, dass wenn wir irgendwann unser Spiel spielen über 60 Minuten, dann können wir mitspielen. Ich glaube, das haben wir sehr gut gezeigt jetzt gegen Graz und so müssen wir weiterspielen und auf dem aufbauen.
Stefan, du kriegst jetzt dankenswerterweise natürlich dieselbe Ausgangsfrage, vielleicht auch mit einem kleinen anderen Hintergrund serviert. Wie geht's dir in der neuen Heimat Innsbruck, die in der zweiten Saison logischerweise nicht mehr ganz so neu ist?
Ich bin sehr gern da in Tirol, ich bin sehr gern in Innsbruck. Es ist ja fast gleich groß wie Klagenfurt, ein bisschen größer. Die Berge waren ein bisschen neu für mich, da war ich nicht so dran gewöhnt, wie man sich das als echter Tiroler vorstellt. Ich bin sehr gern da, ich habe mich sehr gut eingelebt. Es ist wirklich eine schöne Stadt und sehr lebenswert und das macht echt Spaß.
Man hört den Tiroler noch nicht ganz durch. Man hört auch den Kärntner ehrlicherweise nicht mehr ganz. Und ich bin ja auch so ein Dialektzwitter in Vorarlberg aufgewachsen. Die allermeisten, die mit mir zu tun haben und in Restösterreich unterwegs sind, fragen mich erst einmal, woher aus Deutschland kommst du jetzt eigentlich? Und dann sagen, es ist nicht ganz so einfach. Wie viel, und muss nochmal ausholen, vor Jahren mit einer Person zu tun gehabt, die war, glaube ich, 4 Monate in Tirol, hatte davor nichts mit dem Dialekt zu tun und hat alles mit dem Dialektschwamm irgendwie aufgesaugt und du hättest sie nicht mehr unterscheiden können von den Einheimischen. Wie geht's dir sprachlich als gebürtiger Kärntner und dann doch in einer Region mit einem deutlich markanteren K, als das in Klagenfurt der Fall ist?
Der Dialekt war letztes Jahr halt ein bisschen spezieller, wo ich dann rausgekommen bin und dann wirklich die Leute anders geredet haben als dann zu Hause quasi. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich sehr daran gewöhnt. Ich finde es sehr sympathisch. Es gibt bei Weitem schlimmere Dialekte. Es ist ein sehr sympathischer Ton, der aufgesetzt wird.
Und ich muss sagen, ich höre es gern und also verstellen kann ich mich nicht. Ich kann es nicht sprechen noch. Ich versuche auch meinen Kärntner Dialekt nicht allzu sehr preiszugeben, aber hin und wieder rutscht halt ein bisschen was durch. Aber es ist, also ich finde, es ist ein sympathisches Ding.
Sympathisches Ding wird das auch mit euch werden. Es gibt gute Gründe, warum ihr beide eingeladen worden seid. Ich habe es eingangs schon angesprochen, unterschiedliche und dann doch ähnliche Entwicklung wird so ein Buzzword sein, an dem wir uns in dieser Episode ein klein wenig orientieren. Werde ich dann später noch ein Statement vorspielen, das mir unlängst eingefallen ist, wo man gedacht hat, das möchte ich sehr gerne mit euch besprechen, möchte so gut es geht den Hörerinnen und Hörern so ein klein wenig die Innenansicht des HC Innsbruck, von TIVAK Innsbruck die Haie auch präsentieren, was sich dort die letzten Wochen und Monate ereignet hat und wo die Reise auch hingehen kann. Leider hat es schon früh in der Saison auch Verletzungen gegeben, auf die man reagieren musste, die aber letztlich auch ein eher kurzes Kaderblatt dann zutage gefördert haben. Aber Marcel, wenn wir vielleicht mal über deinen Werdegang sprechen, die meisten Hörerinnen und Hörer haben letztes Jahr gemeinsam mit dir und den Steinbach Black Wings Linz eine unfassbare Postseason-Reise miterleben dürfen. Und auf einmal gibt's die Nachricht, Marcel Witting zurück in der Heimat. Was hat dazu geführt, dass du für dich entschieden hast, wieder in Innsbruck anzudocken?
In erster Linie war es, glaube ich, schon der Verein, der relativ sehr früh auf mich zugekommen ist, was ich eigentlich persönlich nicht so gewohnt war, weil sonst war immer so, ja, schauen wir mal, reden wir nach der Saison. Aber das war eigentlich noch vor den Playoffs und dann habe ich mir gedacht, okay, die wollen mich wirklich und die sind sehr interessiert. Dann habe ich das eben damals mit meiner Frau besprochen und ich habe gesagt, für mich war das immer ein Thema, dass ich zurück nach Innsbruck kommen möchte. Es hat nur immer an verschiedenen Faktoren gescheitert, ist es mehr oder weniger. Und dann hat eigentlich alles zusammengepasst und ja, dann war das eigentlich besiegelt und mit Linz haben wir natürlich einen Traum auf der Postseason hingelegt, sage ich einmal. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben, aber es war dann auch für mich persönlich an der Zeit, leider nach einem Jahr schon an der Zeit, dass ich sage, okay, ich muss weiter, ich will mehr spielen, ich will eine andere Rolle bekommen, ich will mehr Verantwortung übernehmen. Und das war eigentlich in Innsbruck von Anfang an klar, dass mir diese Rolle zugeteilt wird und ja, deshalb ist es schön, jetzt in Innsbruck zu sein.
Du bist aus Innsbruck weggegangen und auch zu diesem Werdegang gibt es ein fantastisches Interview, das du vergangenes Jahr gegeben hast, im Eisbrecher-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Das ist auch schön rausbekommen von Markus Prinz, wo du über viele Aspekte auch die Heimat Verlassens gesprochen hast, sich die Ausbildung, den Feinschliff, wie ich es genannt habe, woanders holen, mit einer fremden Umgebung klarzukommen. Also all diejenigen, die diese Folge vielleicht auch nochmal ausgraben möchten, die ist extrem hörenswert. Man bekommt sofort das Gefühl, dass man es nicht nur mit einem wahnsinnig sympathischen, sondern extrem klugen Menschen auch zu tun hat. Jetzt kommst du an einen Ort zurück, wo du zuletzt Junioren-Eishockey gespielt hast. Also alles, was mit deiner Profikarriere, was mit deiner Erwachsenenkarriere auch zu tun hatte, ist anderswo passiert. Damals war die Organisation des HCI noch nicht mal in der Winter Day Ice Hockey League oder dem Vorgänger davon. Die Organisation hat sich sicher verändert. Als du dann tatsächlich zurückgekommen bist, was war noch gleich und wie groß war dann diese Veränderung, die in über eineinhalb Jahrzehnten de facto passiert ist?
Aber was war gleich? Ja, ich glaube, die Halle, die war damals neu und jetzt ist sie halt doch schon ein bisschen älter, so wie ihr. Aber im Großen
aber immer
und Ganzen
war es für.
Ja, danke. Im Großen und Ganzen war es bisher Heimkommen, wirklich. Ich habe in der Halle das Eislaufen gelernt, die Liebe zu dem Sport gefunden. Und ja, wie gesagt, das Heimkommen ist immer schön und natürlich hat es im Verein relativ viel verändert. Ich glaube, es sind immer ein paar Leute sind immer noch da, die was den Verein aufbauen, so wie der Günther, der hat den aufgebaut und macht es eigentlich relativ sehr gut, muss ich sagen. Und ich glaube, sonst ist schon, der Nino ist immer noch da, der hat damals gespielt, war ein Gegner und jetzt ist er mein Trainer. Also ab einem gewissen Alter hast du gegen Leute gespielt und die sind jetzt auf einmal dein Trainer und das ist eigentlich schön.
War Irmi damals auch schon da?
Ja, die Irmi ist immer noch da und ich glaube, jetzt hat sie noch ein paar Jahre und dann hat sie gesagt, geht sie in Pension, aber ich glaube, die Irmi ist das Herz und die Seele von dem Verein.
Für all diejenigen, die das vielleicht beim HC jetzt nicht wissen, ja, Günter Hantschitz ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten der große Macher, was Eishockey Innsbruck anbelangt, aber es würde den HC in dieser Form nicht geben ohne Irmi Wieser. Das ist so einer dieser dutzenden Unsung Heroes, die eingefleischten Eishockey-Fans vielleicht dann peripher noch kennen könnten, aber viele tausende Eishockey-Fans da draußen nicht können. Ohne solche Leute wie die gute Irmi in Innsbruck würde nichts laufen. Und egal, womit man sich an den HCI wendet, die erste Anlaufstelle ist die gute Irmi und es ist fantastisch, dass sie das immer noch macht und vielleicht an dieser Stelle auch mal ein klein wenig Lob für sie, ihre Arbeit, ihr Tun und ihr Wirken, weil das viel zu selten, glaube ich, hoffentlich nicht intern, aber zumindest extern gewürdigt wird. Gute Arbeit wird selten gewürdigt, weil man eh davon ausgeht, naja, du bist Profi, Eishockey spielen und dergleichen und es ist jetzt eine verdammt schlechte Überleitung in Richtung dir, Stefan, weil die Arbeit, die du gemacht hast, dazu geführt hat, dass du in Innsbruck Fuß fassen konntest und auch Profi-Eishockey spielen konntest. Und möchte aber noch bei dem bleiben, was der gute Marcel gesagt hat, dass er schon auch mit dem Anspruch geholt worden ist, Führungsaufgaben zu übernehmen, ein Führungsspieler zu sein und diesem Österreicher Kern bis zum gewissen Grad voranzustehen. Kriegt man das so mit oder machen wir es ganz anders? Wie ist es dir gegangen, Stefan, als du gelesen hast, Marcel Witting wird kommende Saison mein Teamkollege sein?
Ich war sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr fröhlich, wo ich das gelesen habe, weil ich den Marcel schon aus Klagenfurt kenne und eigentlich meine ersten Schritte im Profi-Eishockey immer an Marcel seiner Seite gemacht habe, sei es in meinem ersten Alpsjahr, in meinem vollständigen, wo wir zusammengespielt haben, mit Janik Fröbis damals, oder in meinem zweiten, dritten Jahr, wo ich dann auch bei der ersten eingeschnuppert habe, dann mein erstes Tor in der Bundesliga quasi dann erzielt habe. Der Marcel war auf der Bank, war einer meiner ersten Gratulanten. Also wir haben schon eine relativ lange Geschichte, die uns jetzt, in meiner noch nicht so lange Profi-Eishockey-Karriere, muss man sagen. Deswegen, ich war sehr, sehr glücklich, wo ich gesehen habe, dass der Marcel bei uns unterschreibt, weil wir uns auch abseits vom Eis relativ gut verstehen.
Und jetzt gibt es in Klagenfurt natürlich den Anspruch, dass jeder Führungsspieler sein sollte. In der Realität verteilen sie Führungsaufgaben dann natürlich auf ein paar wenige und auch sehr aggravierte Schultern und unbenommen der Tatsache, dass auch jeder in der KAC-Kabine Führungsarbeit geleistet hat, aber als Marcel mit dem dezidierten Anspruch nach Innsbruck geholt worden ist, auch Führungsspieler zu sein, Führungsarbeit zu leisten, gab es da, also auf die ich zuerst mal in der Kabine zugekommen ist oder ihr euch da getroffen habt, einen merklich anderen Marcel oder war das für dich einfach der komplett gleiche? Und es ist natürlich fies, dass er auch in der Leitung ist, ansonsten würdest du es wahrscheinlich ganz anders beantworten oder auch nicht, aber wie war das? Merkt man das? Nicht nur, dass der Anspruch da ist, sondern dass die Realität auch ist, das ist jetzt ein gestandener Veteran.
Ja, also definitiv. Ich glaube, der Marcel hat schon sehr viel Eishockey gesehen, mit dem KAC schon sehr große Erfolge gefeiert. Wirklich verschiedenste Rollen gehabt. Das hat der David Fischer hat das einmal gesagt, bei uns in der Alps vor ein paar Jahren war das. Bei seinem ersten Meistertitel mit dem KAC war quasi noch so beim einen Schnuppern, war halt unten bei den jüngeren Spielern dabei und beim nächsten Meistertitel hat er dann schon wirklich eine große Rolle gehabt in der Mannschaft und ich glaube, das sieht man einfach, wie man mit harter Arbeit und mit Nachdruck wirklich sehr viel erreichen kann und dann eigentlich jetzt mit deinen 30 Jahren schon bald auf eine sehr gute Eishockey-Karriere hinschauen kann und ist definitiv der Hut zu ziehen von Marcel und jetzt, wenn wir uns da in Innsbruck wieder getroffen haben, ja, definitiv der gleiche Marcel wie immer, gut gelaunt, mit Arbeit, mit viel Herzblut dabei und lässt am Eis definitiv alles draußen, was gefordert wird und ich glaube, das tut unserer Mannschaft sehr gut und das ist das, was wir gebraucht haben.
Und ich glaube auch, das sind Attribute, die man in Klagenfurt noch immer schätzt, die man in Linz vergangenes Jahr zu schätzen gelernt hat. Und zur guten Laune werden wir dann auch noch kommen. Aber Stefan, möchte noch einmal kurz bei dir bleiben. Es war eigentlich fast Schicksal, dass du hier irgendwann bei Winter Day Hockey O'Clock landen musstest. Wir haben uns vergangenes Jahr zu etwas umtriebigerer Zeit in einem Klagenfurter Lokal kurz persönlich kennengelernt und auch über deinen Werdegang gesprochen und dir gesagt, das muss dann irgendwann auch mal erzählt werden aus deiner Sicht, wie man in Klagenfurt dann eben ausgebildet werden kann und wie man dann aber auch eine Entscheidung trifft, zu sagen, na, Profikarriere wird vielleicht woanders starten oder halt auch schlicht unter der Prämisse Weiterentwicklung an einem anderen Standort, was noch selten den Leuten geschadet hat. Ich glaube, wenn man sich gerade das Klagenfurt Eishockey-Programm ansieht und den Output und dann aber auch die Einstellung des KAC Future Teams, Output im Sinne von, was da gerade auch an Manpower tatsächlich aus den diversen Jahrgängen nachkommt. Wann ist die Entscheidung bei dir gereift, Stefan, dass du gesagt hast, es wird bei mir woanders mit der Profikarriere losgehen als in Klagenfurt?
Es war so, unser letztes Jahr vom Future Team war sehr schwach. Das muss man ganz klar so sagen. Es war von einer wahnsinnigen Niederlagenserie, ich glaube es waren 17 oder 18 Partien in Folge, die wir verloren haben, geprägt. Und dann haben sich schon natürlich relativ die Gerüchte breit gemacht, so wie es halt da in Klagenfurt Eishockey ist. Man hört was über drei Ecken und der hat dann was gehört und dort hört man nochmal was. Und dann hat es gehört, ja, angeblich wird das Future Team aufgelöst. So, wir alle natürlich nichts davon gewusst, muss man ganz ehrlich so sagen. Und dann haben wir es durch einen Zeitungsartikel in der kleinen Zeitung erfahren, dass es offiziell aufgelöst wird. War hart in dem Moment. Ich war zu dem Zeitpunkt in Florenz mit meiner Mama und mit meinem Bruder. Und dann haben wir bei einem Abendessen besprochen, du, was machen wir jetzt? Und im Endeffekt sind wir dann halt auch familiär und halt mit meinem Umfeld da zu dem Entschluss kommen, du, das, was jetzt noch da zum Spielen ist, das muss gut spielen. Und dann musst du schauen, ob es in Klagenfurt bleibst, ist die Frage. Das habe ich dann relativ schnell für mich rausfiltern können, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Nicht, weil es in einer Klagenfurt-Organisation nicht funktioniert oder weil das für mich nicht der richtige Standort gewesen ist, sondern weil ich einfach gesagt habe, es wäre mir wichtig, was anderes zu sehen. Es wäre mir wichtig, aus meinem Umfeld wegzukommen, aus einer anderen Halle die Heimat zu nennen und einfach einen Tapetenwechsel vorzunehmen. Und dass sich das dann mit Innsbruck so gut ergeben hat, ist natürlich perfekt gewesen für mich. Und ich habe mir dann gedacht, okay, passt, super, Innsbruck, coole Stadt. Der HCI, ausgesprochen gute Reputation gebildet, auch in den letzten Jahren. Und sowieso fanatische Fans, die hinter der Mannschaft stehen. Und ja, dann hat sich das für mich so ergeben. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig. Okay, du spielst nicht mehr für den KAC, dein Herzensclub eigentlich, dein Heimatclub, wo du aufgewachsen bist. Aber jetzt im Endeffekt würde ich wahrscheinlich nichts anders machen.
Jetzt kann man ja da tatsächlich die Blaupause drüberlegen und sagen, das war Marcel und du hast das wahrscheinlich peripher nur mitbekommen oder vielleicht dann auch mit voller Wucht. Das darfst du dann gleich auch darlegen. In Linz vergangenes Jahr genau gleich. Das Alps Hockey League Team wird relativ kurzfristig aufgelöst, offiziell aus Budgetgründen. Und auf einmal sind ganz viele auch vielversprechende Eishockeyspieler und Menschen, die fix davon ausgegangen sind, dass sie mit den Sea Wings Linz Eishockey spielen werden, dann nicht mehr Teil des Vereins. Wenn du das jetzt von Stefan hörst, wie sehr kommt da das zurück, was auch im vergangenen Sommer in Linz passiert ist? Vorvergangenen Sommer, entschuldige.
Ich glaube, dass es eben in erster Linie extrem short ist für die ganzen jungen Spieler, die wirklich sagen, okay, ich will mich über das Farmteam präsentieren und dann auf einmal ist das nicht mehr da. Das ist blöd gesagt, du hast keinen Job mehr, obwohl du sehr jung bist, aber du stehst da und hast gar nichts mehr. Und dann, ich glaube, dass das schon ein extremer Schlag ins Gesicht gewesen ist, für ob das jetzt für den Stefan war oder für die Black Steel Wings Linz Spieler letztes Jahr. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Vereine, die sagen, okay, das kostet extrem viel Geld, aber dann muss ich so ehrlich sein als Verein und das früher kommunizieren. Ich kann nicht Anfang August sagen, okay, es gibt jetzt kein Farmteam mehr. Ich habe keine Ahnung, was da hinter die Kulissen abgegangen ist. Also wirklich, ich will da niemanden auf die Füße treten. Aber wenn es irgendwie absehbar ist, dann sollte man schon so viel sein, dass man sagt, okay, das sind alles junge Spieler, die wollen, sonst würden sie es ja nicht machen. Die gehen alle in die Schule, die fahren nach Cortina, Ritten, wo auch immer, kommen in der Früh heim, gehen dann in die Schule und haben dann gar nichts mehr. Das ist natürlich sehr schwierig.
Und es gibt trotzdem immer die Leute, die jammern, es ist so schwer, Österreicher zu finden, der Markt gibt zu wenig her, Entwicklung so teuer und dergleichen. Also eine Gemengelage, da kommt man dann schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und weil du auch gesagt hast, du willst niemandem auf die Beine treten oder auf die Füße treten, das vorausgeschickt ist mal, oft scheitert es am lieben Geld, weil halt einfach nur so viel vorhanden ist und also genau nicht auf Fußballniveau ist, dann sind wir bei Infrastruktur, schlicht und ergreifend Eiszeiten und dergleichen. Das sind die ganz viele bekannte Probleme. Und trotzdem, wenn wir auch bei Entwicklung sind und einen Kern kreieren und dergleichen, bin ich vor ein paar Wochen, als die Serie entstanden ist, hellhörig geworden und habe damals schon gewusst, das möchte ich mitnehmen und mit euch besprechen. Es ist eine Aussage, die von KC-Manager Oliver Piloni stammt. Der ist aktuell in einer Winterday Hockey O'Clock Original Series zu hören. Die nennt sich Der Manager. Da ist vergangene Woche Teil 1 rausgekommen. Da wird heute Abend, wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, kommt aber wie immer an einem Mittwoch raus, wird heute Abend die zweite Folge erscheinen, kommende Woche dann die dritte und dann in zwei Wochen die vierte und letzte Folge. Und in dieser Gesprächsserie mit Oliver Piloni wollte ich einfach mal so fragen und wollte von ihm wissen, wie die Planungen eines Managers sind, wie kurz, wie mittel, wie langfristig. Und da ist nicht nur ein Name gefallen in deiner unmittelbaren Verwandtschaft, Marcel, wo ich dann auch noch drüber sprechen möchte, sondern ganz generell dieses Dilemma, wie baut man eine Mannschaft und vor allem auch mit Österreichern. Wir hören mal ganz kurz rein bei Oliver Piloni aus der Serie Der Manager.
Stand jetzt, Ende August 25. Wo bist du mit deinen Planungen? Noch in der laufenden Saison, schon drei Saisonen im Vorsprung oder down the road? Oder denkst du schon irgendwie Big Picture, wo steht der KC in 5 oder 10 Jahren?
Natürlich bin ich auch schon in der Zukunft. Weil für mich das Wichtigste ist, oder ich bin der Meinung, du kannst nur Meister werden, wenn du einen starken einheimischen Kern hast. Du hast hier die Statistik, aber in den letzten 12 Jahren oder weiß nicht, ist Bozen, Klagenfurt und Salzburg Meister geworden.
Also und Wien.
Und Wien, ja. Aber du kannst eigentlich sagen, alles 4 Mannschaften, die eigentlich einen starken Kern haben. Und da versuche ich eben den Kern längerfristig zu binden. Ich nehme jetzt als Beispiel ein Obersteiner Wolf, ein Karriereende, wo ich ja voriges Jahr gesagt habe, nein, der kann nicht mehr spielen, also bei den internen Diskussionen, der hat jetzt 2 Jahre und ob der das nochmal schafft. Ja, der ist 98 paar Jahre. Die waren im Nationalteam. 98 war Yannick Piloni. Er und der Sammy Witting war die Ansa-Linie. 2 haben leider schon die Karriere beendet. Du musst ja schauen, dass du die Jahrgänge, die da sind und für die Zukunft, also deshalb habe ich auch den Obse, weil alle noch nicht erwartet haben, dass er so eine Saison hat, längerfristig an den KC gebunden. Weil ich glaube, dass er der zukünftige Kapitän des KC sein kann.
Unbenommen dieser Tatsache und glaub, dass diese Aussage auch damals schon beim Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt gleich mit für Furore gesorgt hat, weil, also abgesehen davon, dass Daniel Obersteiner einer der Real Good Guys in dieser Liga ist und er es natürlich verdient hätte, haben wir es dann auch eingeordnet und auch im Gespräch mit Oliver Piloni damals. Es kann noch sehr viel Wasser in den Wörthersee reinfließen. Mal sehen, ob es dann wirklich auch so kommt. Aber diese Problematik, dass du nur mit einem starken Österreicher Kern auch Kern an Einheimischen realisieren kannst, wie das die Klagenfurts, Wiens, Salzburgs und Bozens dieser Welt die letzten Jahre auch vorexerziert haben und dann die Realität, dass man schlicht und ergreifend auch viele Spieler verliert. Es betrifft einerseits deinen Bruder Marcel, weil er die Einserlinie damals im Nationalteam angesprochen hat. Das hat mit so vielen Faktoren zu tun. Umfeld, Wertschätzung, Trainer, System. Right time, right place ist, glaube ich, das Schwierigste zu Erreichende auch im Sport. Und gerade auch, weil dieser Kern in Innsbruck die letzten Jahre dann auch ein Facelift bekommen hat und du jetzt die Erfahrung von mehreren Profi-Stationen auch mitbringst, Marcel. Warum ist es so schwierig, einen Österreicher Kern zu formen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, die ganzen Österreicher, die wirklich auf Top-Niveau sind, die gehen einmal ins Ausland zuerst. Und dann hast du noch die anderen, die was auf Top-Niveau sind. Und da war halt wirklich Salzburg, Wien, Klagenfurt, die waren früh genug dran an dem Ganzen. Und ich glaube, da haben ein paar Mannschaften das Ganze schon ein bisschen verschlafen und die Spieler auch gehen lassen. Und ich glaube, der Nico Fellner hat es jetzt gerade mal in der TT gesagt, wenn nur ein bisschen mehr Geld irgendwo kommen wäre, dann wären sehr viele gern in Innsbruck geblieben. Was dann natürlich auch wieder eine Sache ist vom Budget. Und Innsbruck ist kein Top-Budget. Und da müssen wir einfach mit dem arbeiten, was wir haben. Ich glaube, wir haben gute Österreicher, wir haben den Stefan, wir haben den Jonas Dobnik, wir haben auch den Kilian Rappold jetzt dazu bekommen. Wir haben den Thomas Mader, der schon lang da ist, den Per Lukas. Und von dem her haben wir den Mario Ebner auch noch zurückbekommen. Von dem her sind genug Österreicher da, die wirklich in der Liga spielen können. Und für den Stefan, für den Jonas, für den Kilian ist es einfach, sie müssen die Entwicklung, wo sie normal Zeit haben, müssen sie einfach jetzt schneller machen. Und die Rollen dann, wachsende Rollen, sage ich, annehmen. Ich meine, wir haben einen kleinen Kader, wir haben es jetzt gesehen, da bist du gleich mal dann unter die Top 6 dabei.
Und dann hast du abzuliefern. Und weil Oliver Piloni eben auch explizit deinen Bruder angesprochen hat, dass das Ganze auch mit Yannick Piloni und ich glaube, wenn man die Nationalteams, vor allem die Nachwuchsnationalteams der letzten Jahre und auch Jahrzehnte durchgeht und sich die Durchfall- und Ausfallquote anschaut, wer es wirklich dann hoch geschafft hat, wer es wirklich geschafft hat, mit dem Eishockey seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist eine unfassbar geringe Quote. Natürlich kennt man das aus allen Profiligen, Nachwuchsligen dieser Welt. Es gibt eine große Pipeline und am Ende wird der Output dann relativ dünn, aber weil die Witting Boys dann schon auch so geflügeltes Ding waren und in Klagenfurt dann auch immer gut waren, die Emotionen im positiven Sinne hochgehen zu lassen und ich ehrlicherweise das auch ein klein wenig zu wenig mitverfolgt habe. Warum ist beispielsweise jemand, der so ein vielversprechender, toller Eishockeyspieler wie dein Bruder war, in die Eishockeypension, in die viel zu frühe Eishockeypension gegangen?
Er hat für sich einfach entschieden, dass er keinen Spaß mehr am Eishockey hat. Es war, glaube ich, schwierige Jahre für ihn. Er wollte dann noch zu einem anderen Club gehen, aber dann hat er sich für sich entschlossen, ich mag nicht mehr. Wirklich. Ich mag nicht mehr, ich mache was anderes und spiele nebenbei noch so ein bisschen zur Gaude.
Und dieses zur Gaude spielen sollte auch heuer dann in der Kärntner Liga wieder zum Tragen kommen. Das ist kleine Randnotiz. Aber Stefan, diese ich mag nicht mehr Momente und ehrlicherweise muss man jedem Menschen, der in dieser Liga Eishockey spielt und Profi ist und auch dafür sorgt, dass es die Liga überhaupt gibt, dutzendfach die Füße küssen. Wenn man sich bedenkt, was von Kindesbeinen an alles dazwischen kommen kann. Wir sind da bei langen Busreisen zu irgendwelchen Nachwuchsturnieren, schlechten Eiszeiten, weil bei manchen Vereinen der Nachwuchs jetzt nicht die allerhöchste Priorität hat oder es noch immer keine zweite Eisfläche gibt, was in der Pubertät alles passieren kann, eben wieder falscher Trainer, im falschen Entwicklungsschritt, private Probleme, die sich natürlich auf das Sportliche auswirken können und dergleichen. Also diese Gemengelage, die wahrscheinlich nur Leute nachvollziehen können, die direkt betroffen waren oder Eltern hatten, die damit dann auch konfrontiert waren. Wie viele Ich-mag-nimmer-Momente hat es bei dir gegeben oder wie viel Biss muss man über all die Jahre dann auch wirklich mitbringen, um es dorthin zu schaffen, wo du aktuell bist, nämlich in der Winter Day Ice Hockey League?
Ich würde sagen, ich mag nicht mehr Momente, hat es bei mir nicht so viel gegeben. Also da, die waren, die kann man vielleicht auf einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Für mich war es immer so, dass es halt klar Phasen gegeben hat, wo du dir denkst, puh, ganz schön Tag. Und da warst du erst 15, 16, hast natürlich noch nicht die Reife, über die ich jetzt schon Gott sei Dank ein bisschen mehr verfüge, als wie noch vor ein paar Jahren. Zum Beispiel in der U16 habe ich einfach nicht gespielt. Da war ich einfach noch, da war ich auf einem Punkt, wo ich sage, da war ich nicht gut genug, da war ich 13. Stürmer beim KC in der U16. Dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, passt, jetzt bist du da an einem Punkt angelangt, wo du sagst, könnte aus sein, das Ganze, wenn du jetzt dir nicht was überlegst. Und dann habe ich halt mit meiner Familie eigentlich sehr viel, also ist eigentlich mein Hauptanlaufpunkt, halt einfach mein Umfeld, auch im Eishockey, weil wir einfach sehr sportaffine Familie sind. Mein Papa ist aus dem Tennis, der hat mir auch viel weiterhelfen können. Und da habe ich halt gesagt, du, was machen wir? Und mein Papa hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Du hast im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es bleiben oder du machst weiter und beißt durch. Und ich bin sehr froh, dass ich durchgebissen habe. Dann habe ich am Ende von der Saison Powerplay gespielt und habe mir da gut eingespielt und war dann auf der gleichen Linie wie ein gewisser Marco Kasper, den wir alle kennen. Also von dem her, es war dann echt eine gute Zeit. Hat angefangen, aber ist dann relativ gut ausgegangen, das Ganze.
Und weil du deine Familie angesprochen hast, das wird heuer noch extrem spannend, weil dein Bruder Thomas am RPI, dem Rensselaer Polytech Institute, in der NCAA spielen wird. Hoch angesehene Eishockey-Institution und auch das ein spannender Schritt, Überseekarriere, nicht nur Eishockey, sondern auch das Studium miteinander verknüpfen. Das geht an einem Standort wie Innsbruck logischerweise auch sehr, sehr gut, nachdem es Universitätsstadt ist. Aber möchte in diesem Gespräch dann auch eher beim Sportlichen bleiben, weil Marcel es angesprochen hat, dass in solchen Lagen wie der HC sich befindet, dann der Österreicher-Kern auch deswegen wichtig wird, weil man sehr schnell dann in einer Top-6-Rolle auch geworfen werden kann. Und du hast gesagt, Marcel, man muss dann auch als Junger die Entwicklung manchmal schneller machen. Gab es so einen Moment, Stefan, wo du das Gefühl hattest, in den letzten 1,5 Jahren, hoppla, das ist jetzt ein Moment, wo ich machen muss und vielleicht nicht so lange nachdenken darf?
Den Moment hat letztes Jahr gleich am Anfang gegeben. Also wir sind in die Saison gestartet und wir haben letztes Jahr relativ viele Linienkonstellationen gehabt. Und dann bin ich am Montag in die Kabine gekommen vor der ersten Saisonpartie gegen die Bayern jetzt und war eigentlich alles wie immer und schaue auf die Tafel auf und ich bin in der Linie mit dem Patrick Grasso und dem Mark Ressel gestanden und haben mir gedacht, ja, na boom, da musst du jetzt richtig bemühen. Und wirklich zwei ausgesprochen gute Eishockeyspieler und sehr flott auf den Beinen unterwegs. Und ich habe mich dann relativ gut eingefügt, muss ich sagen, und haben dann gleich ein Tor geschossen im ersten Drittel. Und es war halt einmal was anderes. Du warst nicht hinten eher angesiedelt als junger Spieler, sondern du warst gleich vorne dabei und hast gesagt, so passt, Starting Six und im Endeffekt alles Gute. Und so war es dann auch und es hat mir sehr viel weitergeholfen. Es hat es dann immer wieder über die Spiele halt dann über das Jahr dann verteilt gegeben, dass sie dann weiter vorne zu finden, dann weiter hinten. Es war einfach ein sehr turbulentes Jahr, wie alle wissen, für den HCI und auch für mich persönlich. Aber ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus diesen Situationen. Dann auch zum Schluss, wo die ganzen Importspieler ausverkauft worden sind quasi, war ich dann auf einmal im ersten Powerplay. Also es ist dann relativ schnell gegangen und das war echt ein ziemlich cooler Lernprozess.
Jetzt habe ich im Oktober vergangenen Jahres, ich glaube es war November, das Vergnügen gehabt, mal einen kleinen Abstecher nach Innsbruck zu machen und habe mich dort mit Jordan Smotherman getroffen. Ich glaube, einen Tag, bevor es zum Auswärtsspiel nach Asiago gegangen ist, als die Saison noch nicht so schlecht aussah und uns auch noch Hoffnung gab, dass man den Kurs irgendwie vielleicht auch in Richtung Pre-Playoffs setzen könnte. Er hat damals jedenfalls relativ zuversichtlich geklungen. Das hat am Papier auch nicht ganz so verkehrt gewirkt. Und trotzdem gab es dann viele Niederlagen, mit denen der Coach, mit denen aber auch die Mannschaft umgehen musste. Und jetzt spielt man Sport und Profisport, weil man öfter als nicht natürlich gewinnen möchte. Darfst mich gerne berichtigen, Stefan, wenn du Profisportler geworden bist, um am Ende dann wieder eine Niederlage des HCI auf der Anzeigetafel zu sehen. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber sich entwickeln in einem Umfeld, wo es von außen so wirkt, als ob das per se jetzt nicht Spaß macht, weil verlieren ist auch eingeschränkt lustig. Wie war das für dich? Öfter als nicht eine, was die Ergebnisse anbelangt, auf den Deckel zu bekommen, aber zu wissen, hey, ich spiele hier wahrscheinlich viel, viel mehr als anderswo und kann mich entwickeln. Wie hast du diese Diskrepanz erlebt?
Ja, an diesem Punkt war ich definitiv letztes Jahr, wo ich dann gesagt habe, wir verlieren eigentlich recht viel und ist aber für mich trotzdem nicht so schlecht, weil ich spielen kann. Also der Standort, wo ich bin, also nicht die Niederlagen jetzt. Natürlich schwierig, wenn man eigentlich kaum Erfolgserlebnisse mit der Mannschaft feiern kann, ist es sicher auch schwer fürs Teamgefüge. Und das hat sich dann auch sehr darauf ausgewirkt, auf die Chemie in der Kabine. Es war keine heimelige Stimmung mehr. Es war schwierig, in die Kabine zu gehen. Es war schwierig zu wissen, okay, wir haben heute ein Match, kommt der KC zum Beispiel und du wusstest, es ist eine sehr gute Mannschaft. Und irgendwie hat es dann so gewirkt, als ob halt dieses, was immer so viel gepredigt wird, für den neben die vorn und für den neben dir kämpfen, das hat es dann irgendwie in der Art und Weise an vielen Ecken nicht mehr gegeben bei uns in der Mannschaft letztes Jahr. Und ich glaube, das hat uns dann auch am Ende unseren Tabellenplatz gebracht, wo wir dann gelandet sind. Für mich persönlich war es natürlich von der anderen Seite her betrachtet gut, weil ich jede Partie zwischen 12 und 15 Minuten Eiszeit gehabt habe, weil ich gegen richtig gute Eishockeyspieler spielen habe dürfen, die dann einfach auf einmal gegen mich gespielt haben in der Linie und nicht immer gegen die vierte Linie, wo auch ausgesprochen gute Eishockeyspieler sind, muss man sagen, auch in dieser Liga, weil sie immer besser wird von Jahr zu Jahr, aber dann wirklich gegen die Top-Linie gespielt habe, gegen Thomas Raffel, gegen Peter Schneider, gegen solche Kaliber. Und ich habe da sehr viel dazugelernt und habe halt einfach gelernt, mich dem Ganzen anzupassen quasi.
Und das ist dann eben auch eine Geschichte, die man ganz gerne mal vergisst, dass das halt oft Vierte auf Vierte fährt und man nicht ganz so oft den Kontakt mit den Big Dogs, nenne ich es jetzt einfach mal, hat, vor allem wenn man in Anführungszeichen langsam rangeführt wird und darf dieser Frage auch gerne ausweichen. Aber gibt es so einen Spieler, wo du im vergangenen Jahr Innsbruck oder vielleicht auch im heurigen Jahr Innsbruck gedacht hast, boah, wie geil oder aber auch wie herausfordernd oder boah, nicht der schon wieder, ist es, gegen den zu spielen?
Herausfordernd waren sicher einige Spieler. Mit dem Thomas Raffel war er, kann ich mich erinnern, in Innsbruck einmal in der Ecke. Definitiv großer, schwerer Kerl. Wahnsinns Eishockeyspieler, Hut ab vor dieser Karriere. Aber challenging zum Dagegenspielen war eigentlich mein guter Freund, der Timo Nickel in Klagenfurt. Weil ich immer gewusst habe, dass wenn ich jetzt am Post habe, die Scheiben bekommen, dass von irgendwo der rote 82er umgeflogen kommt und du dir einfach ein bisschen schauen musst. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, trotzdem gegen so gute Spieler zu spielen.
Jetzt eint euch auch, dass ihr in Klagenfurt entweder aufgewachsen seid oder sozialisiert worden seid. Das sage ich jetzt einfach mal dir, Marcel. Und in Klagenfurt ist der Anspruch natürlich ein völlig anderer als in vielen Eishockey-Destinationen in der Winter der Eishockey-Liga. In Klagenfurt geht man mal von den Playoffs aus. Und in Klagenfurt ist, egal was im Sommer passiert ist, der Anspruch Meistertitel. Mit dem bist du, Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sicher groß geworden. Das wurde dir, Marcel, bei deinen vielen Jahren in der KC-Kampfmannschaft sicher auch entsprechend eingeimpft. Und jetzt kommst du, Marcel, über einen Umweg nach Innsbruck. Und realistisch ist es wahrscheinlich nicht, dass der HCI Meister wird. Es sind schon größere Wunder im Sport weltweit passiert, aber das TVAG Innsbruck, die Haie, 25, 26 dann die Trophäe wird stemmen dürfen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch. Wie bist du auch mit deiner persönlichen, nicht Erwartungshaltung, aber wie bist du psychisch damit umgegangen, dass du von zwei Standorten gekommen bist mit Klagenfurt und Linz, wo Erfolg schon bis zum gewissen Grad auch vom Umfeld vorausgesetzt worden ist, zu einer Station, wo Erfolg schön ist, aber vielleicht nicht immer überall dazugehört?
Ja, auf der anderen Seite ist es mir ganz klar kommuniziert worden, dass Innsbruck in die Playoffs will. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen realistisch auch bleiben. Dass wir jetzt den Meistertitel holen, wäre traumhaft. Aber das sind extrem viele Schritte, die wir zuerst machen müssen, dass wir einmal in die Playoffs kommen. Also ich glaube, wir sollten anfangen, kleine Schritte machen. Jetzt haben wir den ersten mit Graz, haben wir einen gemacht, einen guten, der was für die Mannschaft, für das Umfeld, für den Club extrem wichtig war. Und jetzt müssen wir einfach drauf aufbauen. Ja, und mein Mindset war einfach dazu, klar, ich will Playoffs spielen. Das ist die schönste Zeit im Jahr. Und ich werde so gut es mir möglich ist, der Mannschaft helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir das Ziel Playoffs als HC Innsbruck erreichen.
Und jetzt ist noch nicht so viel Eishockey gespielt. Die Abstände in der Tabelle, die sind noch überschaubar groß. Vor allem, wenn man ein gutes Wochenende hat, dann kann man auch sehr schnell einen mitunter großen Sprung nach vorne machen mit einer Mannschaft, die in der Entstehung spannend war, weil Jordan Smotherman, so wurde das kommuniziert, aus privaten Gründen zurück nach Nordamerika gegangen ist. Für ihn dann ein guter alter Liga-Bekannter mit Ryan Kinesewich engagiert worden. Mit einer Mannschaft, die aber Jordan Smotherman, soweit ich informiert war, und auch da bitte korrigieren, wenn es falsch ist, in weiten Teilen auch sich so gewünscht hat, zusammengestellt hat. Und ich stelle mir das dann irgendwie immer so vor, wie wenn mein kleiner Sohn irgendwie ein Lego baut und der irgendwas zusammenstellt und dann sagt so, und jetzt mach aber was anderes draus. Also Mannschaften bauen, die dann ein anderer übernehmen, coachen muss, das hört sich in der Theorie schwierig an. Wie war das in der Praxis, Marcel? Hat man da gemerkt, hoppla, das sind Wunschspieler vom alten Coach, die der Neue jetzt einfach in sein Raster zwängen muss?
Ich habe eigentlich gar nichts gemerkt davon. Ich glaube, der Trainer hat mit den ganzen Imports über den Sommer hin telefoniert, dass sie sich ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, er war drüben in der East Coast, da kennt er die meisten Spieler. Und von dem her, es war sicher nicht leicht für ihn. Wir haben 14 neue, glaube ich, 14 oder 15 neue. Und ich glaube, dass das einfach ein Prozess ist. Es ist immer, wenn du viele neue hast, die müssen sich finden. Die Abstimmungen passen am Anfang nicht so. Aber mittlerweile sind wir eigentlich alle, kommt jeder mit jedem extrem gut aus. Wir sind wir schon auf einem guten Weg, dass wir wirklich eine eingeschworene Truppe wären. Und von dem her, ich kann eigentlich nichts dazu sagen.
Was ist er für ein Typ Coach? Das letzte Mal, als man in Österreich gesehen hat, das war im Jersey von, oder in der Winter Day Eishockey League, im Jersey von Hydrofair war AV19, hatte davor Stationen in Dornbirn, Graz, war auch in Salzburg und in Medveschak wahrscheinlich seine größte Impact-Player-Phase. Seither als Coach in der East Coast Hockey League, auch Coach GM, was in Innsbruck sicher zumindest GM-Erfahrung mitbringt, aber vor allem Head Coach der Utah Grizzlies, trotzdem ein bisschen Management-Gefühl und Ahnung zu haben, schadet nicht. Aber was ist er in der tagtäglichen Arbeit, auch im Prozess, diese Mannschaft zu einer zu formen, für einen Typ?
Ich würde sagen, er ist ein Players-Coach. Er ist keiner, der was wirklich extrem laut wird, wenn es aber nicht funktioniert. Er versucht es immer mit einer gewissen Ruhe, aber einer Bestimmtheit uns beizubringen. Burschen, das war halt wirklich scheiße. Und du brauchst nicht, wenn du so in einer Situation bist, wie wir jetzt waren, brauchst du nicht noch einen auf den Deckel drauf. Das glaube ich, bringt gar nichts. Und sonst ist eigentlich, die Tür ist immer offen. Du kannst mit dem wirklich über alles reden. Und ich glaube, er passt ganz gut zu unserer Mannschaft.
Möchten gleich, wenn ich auf das eingehen, was vor dem Saisonstart passiert ist, bevor wir natürlich über den Saisonstart sprechen möchten. Aber gerade bei Mannschaften, Stefan, wo im Sommer wahnsinnig viel passiert ist und vielleicht auch kein Stein auf dem anderen geblieben ist, nimmt man sich dann fast mantraartig immer so den Fokus Teambuilding, Teambuilding, Teambuilding. Da werden dann Exkursionen geplant und Seminare und gemeinsames Bergsteigen und Abseilen und Rafting und dergleichen. Wie war das heuer im Sommer in Innsbruck?
Wir haben uns relativ früh getroffen. Also einige Spieler sind früher, einige später eingetroffen. Trainingsstart war 11. August und dann haben wir gleich das erste Testspiel gehabt gegen Ravensburg. Und dann haben wir uns zu einem mannschaftsinternen Wochenende quasi in Sölden bei unserem Sponsor, beim Bäckelawirt, halt getroffen. Zuerst waren wir noch in der Area 47, in dem Wasserpark dort und alles drum und dran. Es war ein cooler Tag. Der Wasserpark war mega. Alle verschiedenen Variationen an Rutschen ausprobiert und was auch immer. Hat schon wirklich ein gutes Gefühl gegeben und auch das Teamgefüge, muss man sagen, ist sehr gestärkt worden. Es waren ein bisschen mehr als 24 Stunden, die wir da zusammen wirklich auf engstem Raum verbracht haben dann. Und wir haben dann auch noch eine Brauereiführung gekriegt und dann haben wir noch Abend ein gemeinsames Abendessen gehabt und dann waren wir noch in der Bar ein bisschen und das war echt ein cooler Tag. Und man hat wirklich so die Leute kennengelernt, man hat geredet untereinander. Es hat gut gepasst. Letztes Jahr waren wir Raften und Mountain Kart fahren, da war ein bisschen mehr Action dabei als Reden. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man wirklich zum Reden kommt und miteinander sich austauscht, kommuniziert. Der eine spielt gern Golf, der andere Tennis, irgendwas über einen anderen Fort. Es ist schon echt cool gewesen heuer und einfach fürs Team sehr wichtig, glaube ich.
Dieser Methodenmix finde ich insofern spannend, dass das eine Teamchemie erzielen, zusammenstellen, kreieren, wahrscheinlich einer, wenn nicht der heilige Gral im Eishockeysport ist. Jeder will eine Chemie haben, alle möchten eine tolle Arbeitsumgebung haben, wenn sie in die Kabine geht. Und jetzt gibt es im Österreichischen diese dämliche Floskel, beim Saufen kommen die Leute zusammen. Will jetzt auch in keinster Weise glorifizieren und dergleichen, aber so vom Gefühl her, wo es eher klickt, sind es die Action-Geschichten oder ist es tatsächlich das Zusammenhocken und der persönliche Austausch oder ist es der Mix? Und wenn ja, der Mix, gab es irgendwie im Sommer so das Gefühl, dass du oder ein Gefühl, dass du hattest, wo du sagtest, das könnte ganz cool werden, diese Mannschaft könnte funktionieren?
Diese Altfloskel, die du da angesprochen hast, definitiv. Ups and Downsides, würde ich mal behaupten, aber ich glaube, dass Action-Geschichten immer diesen Beigeschmack haben, dass du die im Endeffekt nicht so austauschen kannst, weil in einem Klettergarten oder auf einem Raftingboot bist du dann doch irgendwie bis zu einem gewissen Grad immer sehr angespannt. Vor allem gibt es dann welche, die halt Höhenangst haben oder jetzt nicht unbedingt wasseraffin sind, so wie ich zum Beispiel. Also ich kann schwimmen und alles bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin nicht unbedingt fürs Wildwasser gebaut. Aber ich glaube, dass wenn man am Abend zusammensitzt in der Bar und was trinkt und ratscht miteinander, das ist sicher sehr hilfreich. Und auch heuer, da wo wir eben in Sölden waren und mit der Mannschaft unterwegs waren, da hat es dann wirklich so den Moment gegeben, wo ich dann sage, also vor allem, weil ich auch den Vergleich von letzten Jahr gehabt habe, habe ich gesagt, okay, heuer ist ein bisschen was anders. Heuer einfach ein besseres Gefühl gehabt. Es war einfach so, es war ein bisschen familiärer, das Ganze. Es hat, die Trainer waren mit dabei, haben eine Gaude gehabt. Es war eine gute Stimmung, die verbreitet worden ist. Und das hat man irgendwie, spürt man auch, wenn man bei uns in die Kabine reingeht. So, es ist jeder ziemlich gern da. Jeder ist gern auf der Arbeit quasi. Es passt gut für alle einzelnen Spieler, glaube ich.
Wie ist da deine Rolle, Marcel? Nicht nur, dass du sie bei der Rekrutierung schon auch überordnet bekommst, aber wie versuchst du in solchen Prozessen dann einzuwirken? Bist du jemand, der ein Players-Only-Council versucht gleich aufzustellen oder gleich das Gespräch mit dem Coach, wie man das regelt? Oder passiert das zwischen Tür und Angel, dass du helfen kannst, dass sowas wie, im Englischen würde man sagen, dieser Glue, dieser Kleber zwischen den Individuen entsteht?
Ja, nein, ich glaube, ich bin schon eher spielerorientiert. Ich glaube, wir sind am Eis, wir müssen es am Eis richten und die Trainer müssen nicht immer dabei sein. Sie müssen nicht über alles Bescheid wissen. Und von dem her, ich versuche einfach wirklich, dass jeder sich wertgeschätzt fühlt in der Kabine und dass jeder gerne in die Kabine kommt. Und wenn es einmal ist, dass man Abendessen ausmacht oder irgendwie so solche Sachen. Ich mache das gern. Ich will, dass jeder wirklich eine Freude hat und dass er gern in Innsbruck ist und gern für die Mannschaft spielt. Und das reflektiert ja dann auch aufs Eis. Also wenn jeder gut zurechtkommt, dann spürst du lieber für einen anderen, als wie wenn du denkst, der Esel, der weiß ich nicht was. Es ist einfach, ein Gaudi muss da sein, aber alles zu seiner Zeit.
Jetzt gibt es im Hockey wenig coolere Sachen als Playoffs, logischerweise. Und dann aber auch für mich den Opening Day. Der Tag, wo es endlich wieder losgeht und wo endlich wieder relevantes Eishockey gespielt wird. Und der wird morgen in der National Hockey League der Fall sein und dann sukzessive auch über die gesamte Liga bei allen 32 Organisationen passieren. Jetzt gibt es diesen Opening Day, alle freuen sich auf Eishockey in Innsbruck und dann gibt es diese herbe Abfuhr, dieses 1:8. Und ja, Ergebnisse können manchmal nur die halbe Geschichte erzählen, weil wenn die Scheunentore offen sind, dann manchmal massiv und dann schlägt halt irgendwie aus jeder Richtung auch ein Puck ein. Aber natürlich ist das nicht der Start, Marcel, den man sich erwartet hat. Man bereitet sich einen Monat intensiv mit der Mannschaft vor und ist auf einmal 7 Tore am Papier schlechter als der Gegner. Was war da danach in der Kabine los und wie lange darf man gerade vielleicht auch am Opening Day an so einer Niederlage kiffeln?
Ja, es war natürlich nicht wie erwartet. Es war jeder, ich glaube, wir waren alle ein bisschen zu aufgeregt. Es geht wieder los, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen overexcited. So das Ganze, jawohl, daheim und das. Und dann kommt Bustertal. Wir haben gewusst, dass die im Sommer extrem nachgerüstet haben. Aber wir hätten uns nicht so zu Hause beim ersten Spiel präsentieren dürfen. Das Gute auf der anderen Seite war, dass wir gewusst haben, okay, in 2 Tagen ist gleich wieder das nächste Spiel. Also da haben wir nicht wirklich viel Zeit gehabt zum Nachdenken und haben das dann eigentlich, haben wir den Fehler vom Freitag haben wir wieder gut gemacht und haben die ersten 3 Punkte eingefahren und von dem her war das eigentlich mehr oder weniger vergessen.
Und diese Short Turnarounds, die können manchmal so hilfreich sein. Trotzdem ist man nach der Wiedergutmachung gleich wieder in einer Niederlagenserie dieses Mal geschlittert. Auftakt-Niederlage, Auftakt-Sieg dann auswärts, also Sieg, Niederlage, Niederlage-Sieg zum Auftakt und dann 4 Niederlagen in Serie. Bei ersten Verlust beziehungsweise der ersten Niederlage hatte man nur 2 Tage Zeit, um es besser zu machen und es ist dann auch besser passiert. Und auf einmal reiht sich eine Niederlage an eine Niederlage, an eine Niederlage, an eine Niederlage. Was war der Prozess der Mannschaft, auch des Staffs, auch bei euch Spielern, innerhalb dieser Serie, die noch dazu knapp begonnen hat? Also ein Tore Niederlage in Säckeschwer war, ist schon ganz andere Mannschaften passiert, aber auf einmal kommt man, so wirkt es von außen, in diesen Strudel rein. War das Prozedere der Aufarbeitung immer dasselbe oder ist dann nach Niederlage 3, nach Niederlage 4 schon versucht worden, anders zu arbeiten?
Ich glaube, nach die ersten 2 haben wir noch an dem festgehalten vom Staff her auch und haben uns versucht, irgendwie so rauszuboxen. Aber dann nach 3 und 4 ist schon der Ton auch anders geworden, was natürlich berechtigt ist. Und wir haben auch am Eis haben wir schon mehr oder weniger Straftraining gehabt und so als Wake-up-Call. Und wir haben natürlich auch extrem viel an der Taktik, am System gearbeitet. Und ja, ich glaube, wenn jeder dazu beiträgt, dann sieht man, was rauskommt.
Wie ist es dir gegangen, Stefan, mit 5 Niederlagen in den ersten 6 Spielen? War da ein gewisses verdammt nicht schon wieder Gefühl da? Oder haben dir die Erfahrungen des Vorjahres auch geholfen, um für dich persönlich und dann auch versuchen, beim Rest so die richtigen Knöpfe zu drücken?
Ja, also für mich war es so, also ich habe mir natürlich, kriegt man dann kleine Flashbacks von dem, was letztes Jahr passiert ist. Und man denkt sich dann, puh, das kenne ich von irgendwo. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, es ist noch sehr, sehr viel Eishockey zum Spielen für uns. Es sind 48 Spiele und ich sage, wenn man jetzt an die 4 Niederlagen hintereinander in den ersten 5 Spiele hat oder in den ersten 6 Spiele, ist das, glaube ich, um ein Vielfaches besser, als wenn man es irgendwann mitten in der Saison oder gegen Ende hin hat. Sprich, von dem her habe ich auch jetzt dann mit dem Erfolg, den wir in Graz gefeiert haben, das Gefühl kriegt, dass wir zu mehr in der Lage sind, als was wir bis jetzt gezeigt haben und auch, dass das, dass es da ist in der Mannschaft, dass dieser Funke lebt, dass wir Bock haben, dass wir in der Lage sind, Spiele auch gegen sehr gute Eishockey-Mannschaften, wie die 99ers das sind, zu gewinnen und dass definitiv alles möglich ist.
Jetzt spricht das Papier relativ klare Sprache, wenngleich man den Statistiken leider auch weiterhin in der Winter Day Eishockey League noch nicht zu viel vertrauen sollte. Gegen Graz lautet das Torschussverhältnis 31-60. Also mit der Suggestion, dass die 99ers da schon ein paar mehr Chancen gehabt hätten, das auch für sich zu entscheiden. Und trotzdem ist es das, was Haie Hockey die letzten Jahre auch immer ausgezeichnet hat. Kämpfen, kratzen, beißen, auch etwas, das das Publikum, das in Tirol, wenn ich dort Eishockey sehen oder begleiten durfte, immer fantastisch war, extrem honoriert. Sind das genau die Tugenden, Stefan, die man aus diesem 3-2-Sieg gegen Graz in die nächsten Aufgaben mitnehmen darf, muss, soll?
Ja, definitiv. Im Endeffekt ist es egal, wenn man einen Torschuss hat, die anderen haben 50 und man gewinnt 1-0, fragt dann im Endeffekt niemand mehr nach. Klar, die Statistiken haben definitiv gegen uns gesprochen, aber wir müssen da weiterarbeiten, wir müssen an dem festhalten, wir müssen da jetzt einen aufbauen drauf und dann einfach zielgerichtet in den nächsten Aufgaben gehen. Es wird nicht leichter. Also die Liga wird, also es gibt keine Spiele, wo man hinfährt und sagt, naja, da werden wir jetzt 3 Punkte mitnehmen und dann entspannt heimfahren. Das gibt's nicht, was auch gut ist, weil der Konkurrenzkampf einfach so am Leben bleibt. Und ich glaube, das weiß jeder bei uns in der Mannschaft, auch in der Kabine. Und deswegen bin ich da sehr guter Dinge.
Jetzt gibt's, Stefan, zweimal binnen der nächsten 6 Partien ein Aufeinandertreffen mit dem IDM Wärmepumpen VSV. Jetzt trifft man am kommenden Wochenende schon wieder auf Ljubljana, von denen man erst vor einer Woche eine 3-9 oder eineinhalb Wochen eine 3-9 Heimniederlage kassiert hat. Zum Spielplan komme ich dann auch gleich nochmal. Aber wie sehr kann man bei solchen Konstellationen, wo man nicht irgendwie einmal alle 12 anderen durchspielt und dann wieder alle 12 und wieder alle 12, wo es keine Regelmäßigkeit gibt. Wie sehr blickt man aus deiner Sicht, aus Blick des HCI auch auf den Spielplan, wie sehr ist man in dieser, wir können es eh nicht ändern, One Game at a Time Mentalität drinnen?
Naja, ich glaube, es ist also so ist es für mich. Ich weiß, gegen wen wir spielen nächste Woche. Ich schaue auf den Plan und denke mir, okay, passt. Villach und dann Laibach, klar, war das sehr gute Eishockey-Mannschaften auch und haben auch einen guten Start in die Saison gehabt. Aber am Ende vom Tag ist es unerheblich, wer auf der anderen Seite steht, weil wir müssen mal unser Spiel machen, wir müssen mal die Sachen richtig machen. Und ob wir dann gegen Salzburg in Bestfassung spielen oder gegen eine dezimierte Mannschaft, ist es im Endeffekt egal, weil wir einfach auf uns schauen müssen und wenn wir die Sachen richtig machen, man hat es gesehen gegen Graz, wir haben diese Kleinigkeiten richtig gemacht, jeder hat sich auf seine Arbeiten fokussiert und dann kann es so funktionieren. Die 99er ist natürlich eine gute Mannschaft, aber wir haben halt die Sachen richtig gemacht und einfach hart gearbeitet, gekratzt und gebissen, so wie du es schon angesprochen hast. Und genau dann kann das funktionieren und hat funktioniert und es wird noch öfter funktionieren dieses Jahr.
Jetzt gibt es ein paar Mannschaften, die sich beschweren könnten, die das aber nicht tun. Es ist Profisport und Eishockey wird eben dann gespielt, wenn es die Liga und der Apparat vorgibt. Und in der Winter Day Eishockey League mit einer extremen West-Ost-Erstreckung ist es dann eben so, dass es manche Teams öfter als nicht mit Back-to-Backs trifft und Back-to-Back-Wochenenden. Jetzt habe ich mal den Spielplan, das hat sich immer so bis Jahresende zu Gemüte geführt. Es gibt genau 5 Wochenenden bis zum Ende des Jahres, an denen ihr regulär, wenn man so möchte, Freitag und Sonntag spielt. Ansonsten immer Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag. Jetzt warst du, Marcel, vergangenes Jahr und auch die Jahre davor mit Klagenfurt und Linz quasi im Herzen der Liga daheim, wo solche Back-to-Backs eher selten passieren. Jetzt werden sie the new normal sein. Ändert das irgendwas in deinen Abläufen, in deiner Vorbereitung zu wissen, ich muss jetzt nicht zweimal binnen 48 Stunden die Knochen hinhalten, sondern zweimal binnen 24 Stunden?
Nein, ändern tut es eigentlich gar nichts. Wenn wir auswärts fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eigentlich angenehmer, wenn ich gleich am nächsten Tag wieder spiele, wie ein komplettes Wochenende weg sein. Und zu Hause ist macht auch keinen Unterschied. Das ist, du gehst in die Halle, trainierst, gehst heim, essen, schlafen, spielen und am nächsten Tag das Gleiche wieder. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon, wirklich. Mir taugt es. Und von dem her habe ich da eigentlich nichts zum Aussetzen.
Stefan, die Frage kriegst du natürlich auch serviert.
Ich finde Back-to-Back-Games sind cool. Es gibt in Nordamerika, ist es üblich, man spielt zweimal hintereinander. Es ist lässig, du bist irgendwie in so einem kleinen Flow drinnen, so wie der Marcello schon gesagt hat. Du wachst auf, frühstückst, hast vielleicht einen kleinen Morningskate, dann gehst heim, isst normal was, schlafst und dann spielst und das zwei Tage hintereinander. Ich glaube, das ist der Hockey-Dream, von dem man so oft redet. Das ist einfach genau das, wofür wir spielen und das macht das ganze Ding aus. Und es gibt da, glaube ich, kein zu hart oder nicht, sondern das ist Teil des Berufs.
Kurzer letzter Exkurs. Ich blicke da immer neidvoll in die Schweiz, die es als eine der wenigen Ligen in Mitteleuropa richtig macht mit diesen konsequenten Back-to-Back-Spieltagen, Freitag, Samstag. Man nutzt beide Tage des Wochenendes aus, wo viele Familien, Menschen dann auch Freizeit haben, um die Aufmerksamkeit zu maximieren. Da haben wir hierzulande wahrscheinlich noch ein klein wenig Aufholbedarf. Nachdem wir auch schon ein klein wenig über der Zeit sind und es wahrscheinlich noch Dutzende Aspekte gäbe, die man beim HCI sezieren könnte, muss ich euch einerseits das Versprechen abbringen, dass ihr an dieser Stelle mir in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren nochmal die Aufwartung macht und möchte, weil wir diese Doppelkonferenz oder Trippelkonferenz auch haben, mit der unangenehmsten Frage oder vielleicht auch angenehmsten Frage schließen. Und Stefan, du bist ein klein wenig jünger und bekommst deswegen den Vortritt. Auch weil Marcel schon mehr Gelegenheit hatte, im Rampenlicht zu stehen und Long-Format-Interviews zu führen. Eine Sache, die Eishockey-Fans über Marcel Witting noch nicht wissen, aber unbedingt wissen müssen, ist?
Eine Sache, die Eishockey-Fans noch nicht über Marcel Witting wissen. Er ist ein ausgesprochen guter Golfer, nur er übt es nicht aus. Und da bin ich direkt ein bisschen beleidigt, weil ich mit ihm schon sehr schöne Runden am Golfplatz verbracht habe und in ihm ein großes Talent sieg. Nur er sich aufgrund, ich weiß es nicht genau, warum eigentlich, aber er spielt nicht so oft, wie er in meinen Augen sollte. Und Marcello, an der Stelle, ich wäre sehr gern mit dir wieder am Golfplatz.
Die Retourkutsche folgt prompt. Was wissen heimische Eishockey-Fans über Stefan Klassik noch nicht, das Common Knowledge werden muss, werden sollte?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, Stefan ist eigentlich ein sehr guter Koch. Und Martin, ich glaube, weil wir heute so eine schöne Stunde gehabt haben, sollte uns der Stefan nochmal bekochen, oder? Dass du das auch mal mitkriegst und dann können wir das, glaube ich, in der nächsten Folge noch einmal besprechen.
Da gibt es dann die Official Review des Ganzen. Ich bin für alle Eishockey-Schandtaten bereit, noch dazu erst recht mit euch. Euch gibt's kommendes Wochenende auswärts zu sehen. Double Duty on the Road am Samstag zu ungewöhnlicher Uhrzeit um 15 Uhr in Villach gegen die IDM Wärmepumpen VSV, dann am Sonntag gegen das Powerhouse in Ljubljana und dann endlich wieder in der heimischen TIVAK Arena am 17. Oktober gegen Hydro Fehava AV19. Auch da gibt es noch eine offene Rechnung. Deswegen wünsche ich euch für diese anstehenden Aufgaben alles nur denke ich Gute. Möchte mich bedanken, dass ihr euch so lange und so ausführlich Zeit genommen habt. Immer schön, mit euch über Eishockey zu plaudern. Danke sehr.
Dankeschön.
Danke, Martin.
Win today, Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.